Kommunikation und Kulturtransfer in der Personalunion, heißt die Ringvorlesung der Uni Göttingen in diesem Semester. Es geht also um den Austausch zwischen Großbritannien und dem Königreich Hannover im 18. und 19. Jahrhundert. Gestern sprach der Kölner Historiker Jürgen Elwert zum Thema von ungleichen Schwestern und ungeliebten Kindern, die Formierung der anglo-schottisch-irischen Union im 18. Jahrhundert. Hören Sie jetzt eine Aufzeichnung.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Also schön, hier auf jeden Fall in Göttingen zu sein, in so einem tollen Raum, die Aula der Universität zu Köln. Meine Damen und Herren, Ende des 17. Jahrhunderts erschien in England eine Reihe von staatsrechtlichen Schriften, teils in Neuauflage, unter ihnen beispielsweise die Two Treatises on Government von John Locke, also eins der bekanntesten Werke. Diese Schriften belegen, wie sehr in der Blütephase der Aufklärung die Frage nach neuen Rahmenbedingungen staatlicher Herrschaft und Verfassung die Zeitgenossen seinerzeit bewegte. Mit der glorreichen Revolution von 1688, der Glorious Revolution, war die entscheidende staatsrechtliche Weichenstellung vorgenommen worden, durch die das ehemals göttliche Recht der Krone, der Souveränität des Parlaments unterworfen wurde, das fortan, wenigstens theoretisch, die Krone samt ihrer Rechte und Pflichten wie ein gewöhnliches Staatsamt vergeben konnte. Zwar blieben in der Regierungspraxis der kommenden Jahrzehnte bedeutende königliche Prärogativrechte wie die Wahl der Minister und die Zielvorgaben der großen Politik, besonders der Außenpolitik, weiterhin erhalten. Doch bildete sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts das hinlänglich bekannte System der Checks and Balances zwischen der Krone, dem Oberhaus und dem Unterhaus heraus, das die staatliche Herrschaft beim, wie es hieß, König im Parlament sah. In Irland, und da haben wir schon den Schwerpunkt meines heutigen Vortrags, erwartete die dortige protestantische Oberschicht die sogenannte Protestant Ascendancy. Nach dem Sieg Wilhelms über Jakob und der Konsolidierung der Macht der Krone vom englischen Souverän dieselben Rechte und Machtbefugnisse, die die Bill of Rights der englischen Nobility und Gentry zugestand, also dem englischen höheren und niederen Adel. Bei Anerkennung der Krone als Ausdruck anglo-irischer Gemeinsamkeit ging man von einer Neuverteilung der Kompetenzen nach englischem Vorbild zugunsten des Parlaments und zu Lasten des Vizekönigs in Irland oder seines Statthalters aus. Diese Erwartungshaltung wurde durch vielerlei Verträge, unter anderem den Friedensvertrag von Limerick, noch bestärkt, der nach Ansicht der irischen Protestanten den Katholiken entschieden zu viel Nachsicht entgegenbrachte und der nicht dazu beitrug, ihr, also das Vertrauen der Protestanten in die Kompetenz des englischen Parlaments für irische Angelegenheiten zu festigen. Daran konnte auch das Ende 1691 von Westminster verabschiedete Gesetz nichts ändern, das die Mitgliedschaft im irischen Parlament ausschließlich für Protestanten vorsah, die zudem erstmals in der irischen Parlamentsgeschichte einen Treueid auf die englisch-irische Krone leisten mussten. Im Gegenteil belastete die Selbstverständlichkeit, mit der die englische Exekutive sich als die letztverantwortliche Instanz auch in irischen Fragen verstand, und zum Beispiel die Appellationskompetenz des irischen Oberhauses nicht anerkannte, von vornherein die Beziehungen schwer. Zudem wurden ökonomische Fragen zu einem weiteren Prüfstein des Verhältnisses. Dies betraf zum Beispiel unterschiedliche Interpretationen über die Vergabemodalitäten von nach 1691 konfisziertem ehemals katholischem Landbesitz sowie einigen Handelsbeschränkungen, durch die der Export bestimmter irischer Textilprodukte nur noch für den englischen Markt zugelassen wurde, wo die eingeführten Produkte jedoch mit erheblichen Abgaben belegt wurden. Damit war der Export dieser Waren nach England nahezu unmöglich geworden. Die der Glorious Revolution, der glorreichen Revolution folgenden zwei Jahrzehnte waren in Irland von der Suche nach einer Neudefinition des anglo-irischen Verhältnisses geprägt. Dabei kristallisierten sich zwei grundsätzlich unterschiedliche Standpunkte heraus. Der eine, den beispielsweise der Historiker J.G. Sims als kolonialen Nationalismus bezeichnete, sah Irland als ein unabhängiges Königreich mit einem eigenen Parlament und eigenen funktionsfähigen staatlichen Organen. Dem englischen Parlament wurden nur wenige eng begrenzte Mitspracherechte zugestanden. William Molyneux, einer der führenden irischen Denker der Zeit, fasste in seiner im Jahre 1698 erschienenen Schrift »The Case of Ireland's Being Bound by Acts of Parliament in England Stated« die Argumente dieser Fraktion zusammen. Dabei leitete er den Unabhängigkeitsanspruch für Irland bereits aus den Verhandlungen ab, die seinerzeit zwischen den irischen Königen und Heinrich II. Im hohen Mittelalter geführt worden waren. Einige allgemeinere Aussagen der Streitschrift, die sich mit der grundsätzlichen Gleichberechtigung der Menschen im Verhältnis zueinander und der Frage nach der freiwilligen Unterwerfung der Menschen unter Rechtsnormen als Charakteristikum einer zivilisierten Gesellschaft befassten, zeigen nachdrücklich den großen Einfluss, den die Schriften John Lockes auch in Irland ausgeübt hatten. Molyneux zählte zu einer relativ kleinen, aber an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert gesellschaftlich einflussreichen Gruppe von Intellektuellen der Dublin Philosophical Society, zu deren Mitgliedern neben anderen politischen Denkern und Philosophen wie Robert Molesworth, John Toland und Jonathan Swift gehörten, der aber auch der junge George Berkeley nahestand. In England stieß diese Interpretation auf heftigen Widerspruch. Eine Reihe von mehr oder weniger polemischen Gegendarstellungen versuchte, die Unhaltbarkeit der Argumente von Molyneux zu beweisen. Auch sah sich das Unterhaus zu einer Resolution genötigt, die eine Bestandsgefährdung des Königreichs für den Fall vorhersagte, dass sich solche und ähnliche Überlegungen jenseits der irischen See durchsetzten. Für das Londoner House of Commons gab es keinen Zweifel daran, dass Irland ein von England abhängiges und untergeordnetes Königreich war. Mit dieser Einschätzung wussten sich die Abgeordneten in Übereinstimmung mit dem anderen in Irland vertretenen Standpunkt. Dieser sah das Land als ein von der Krone erobertes Territorium, das von der protestantischen Macht, die als eine Art zivilisatorischer Brückenkopf diente, für die Krone gehalten würde. Im Rahmen solcher Überlegungen gab es selbstverständlich auch kein gleichberechtigtes irisches Parlament. Dieses musste stattdessen gleichsam zwangsläufig der englischen Herrschaft untergeordnet sein. Die Unvereinbarkeit der beiden Interpretationen verhinderte jahrelang eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen den Vizekönigen und ihren irischen Statthaltern, die Kraft Amtes den englischen Standpunkt zu vertreten hatten, und dem Parlament in Dublin, das mehrheitlich die Molyneux'sche Sichtweise unterstützte. Stattdessen erzeugten ständige Dispute zwischen Legislative und Exekutive beiderseits der irischen See Reibungsverluste, die die Klärung manches wichtigen politischen Problems über Gebühr verzögerte oder gar gänzlich verhinderte. Vor dem Hintergrund der immer heftiger ausgetragenen Debatte um die konstitutionelle Stellung Irlands im englischen Herrschaftsbereich wurden spätestens seit dem Thronwechsel von 1702 nach dem Tode König Williams solche Forderungen immer öfter vorgetragen. Im Jahre 1703 appellierte das irische Unterhaus dann förmlich an Königin Anna, eine Union der beiden Königreiche herbeizuführen. Es ist bezeichnend und für die Stimmung in Irland typisch, dass die Unionsdebatte in enger Verbindung mit der Frage nach weitergehenden Rechten für das irische Parlament geführt wurde. Schon William Molyneux hatte in seiner Schrift dieses Junktim hergestellt, als er darauf hinwies, dass dem englischen Parlament nur dann ein Mitspracherecht in irischen Angelegenheiten eingeräumt werden dürfe, wenn irische Abgeordnete in Westminster mit in den Abstimmungsprozess einbezogen würden, um im nächsten Satz dies zwar als höchst wünschenswert, aber jedoch völlig unwahrscheinlich zu bezeichnen. Auch in der Folgezeit betonten irische Parlamentarier ebenso wie politische Theoretiker gern, dass eine Union mit England stets nur die zweitbeste Lösung nach einer konstitutionellen Absicherung der eigenen Entscheidungsfreiheit unabhängig vom englischen Parlament sein könne. Eine Vereinigung der beiden Königreiche der irischen Protestant Ascendancy hätte die protestantische Mehrheit des Landes aus der relativ sozialen Isolation im Lande befreit und die von ihr dominierte irische Wirtschaft enger an das englische ökonomische System gebunden. Allerdings ist festzuhalten, dass sich in der protestantischen Oberschicht Irlands zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Tat eine eigenständige kolonial-nationale Identität herauszubilden begann. Diese Entwicklung blieb nicht auf Irland beschränkt, sondern beeinflusste in den Folgejahren die politischen Entwicklungen auch außerhalb der engen Grenzen der britischen Inseln. Vergleichbare Überlegungen jenseits des Atlantiks gipfelten im amerikanischen Unabhängigkeitskampf. Nachweislich waren die Schriften von Molyneux, Molesworth, Toland und einiger anderer verwandter politischer Denker im Verlauf des 18. Jahrhunderts in den nordamerikanischen Kolonien mit großem Interesse rezipiert worden. So konnten die Gedanken John Lockes den amerikanischen Unabhängigkeitskampf auf zweifache Weise beeinflussen. Einmal indirekt über die irisch-protestantischen Staatstheoretiker, zum anderen direkt über die Rezeption durch die Vordenker der Revolution, die sich selbst oft und gerne auf Locke beriefen. Es verwundert daher nicht, wenn die Nachricht vom Zusammenschluss Englands und Schottlands zum United Kingdom of Great Britain unter Auslassung des Königreichs Irland die politischen Entscheidungsträger in Dublin nicht allzu sehr betrübte. Jonathan Swift verfasste unter dem Eindruck des Vollzugs der Anglo-Schottischen Union die Story of the Injured Lady, in der Irland als ein junges Mädchen erscheint, das von einem Verehrer schmählich zugunsten einer hässlichen Rivalin sitzen gelassen wird. Allerdings verzichtete er später auf eine Veröffentlichung dieser Allegorie. Und auch wenn sich das irische Parlament noch nicht ganz damit abfinden wollte, 2 Jahre später suchte das Oberhaus noch einmal um Vollzug der Union mit Großbritannien nach, scheint beiderseits der irischen See das tatsächliche Interesse am Zusammenschluss der Königreiche nicht allzu groß gewesen zu sein. Denn die Antwort des königlichen Stellvertreters war eher lau. Er wies lediglich darauf hin, dass er keine Anweisung aus London vorliegen habe, in dieser Angelegenheit irgendwelche Kommentare abzugeben. Parallelen mit der Gegenwart sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Unter anderen politischen Vorzeichen hätte man in Irland eine solche Haltung als brüske Ablehnung eines legitimen Anliegens betrachtet. Doch diesmal reagierte das Unterhaus in Dublin überhaupt nicht. Ein deutliches Indiz für das Desinteresse innerhalb der protestantischen Oberschicht Irlands an einer Union mit Großbritannien. Möglicherweise erhoffte sie sich als Gegenleistung für dieses Stillschweigen eine Erweiterung der Kompetenzen der eigenen Legislative zulasten der Exekutive. Und in der Tat gibt es einige Hinweise dafür, dass nach 1707 der Vizekönig und seine Verwaltung in Dublin bewusst auf manche Rechte zugunsten des irischen Parlaments verzichtete, ohne dass dies freilich jemals öffentlich erklärt worden wäre. Trotz der erkennbaren Distanz, auf die das irische Parlament nach 1707 in der Frage des Verhältnisses zu Großbritannien ging, wirkten sich die dortigen politischen Entwicklungen auch weiterhin unmittelbar auf Irland aus. Hier wie dort gab es Whigs und Tories, wenngleich in Dublin die Trennungslinien zwischen den politischen Lagern aufgrund der mehrheitlichen Sympathien für den kompromisslos antikatholischen Kurs der britischen Whigs anders verliefen als in London. So standen die irischen Whigs dem anglikanischen Protestantismus der königstreuen britischen Tories beispielsweise näher als dem teils fundamentalistisch-sektierischen Protestantismus vieler britischer, englischer und britischer Whigs. Die besonderen Rahmenbedingungen der Protestant Ascendancy Irlands, die sich ihrer Rolle als Minderheit in einer grundsätzlich immer noch feindlich eingestellten und mehrheitlich katholischen Gesellschaft durchaus bewusst war, bedingten folglich ungewöhnliche politische Konstellationen, die wiederum die Differenzen zur britischen Politik deutlich hervortreten ließen. Als erklärte Antikatholiken wandten sich die Angehörigen der protestantischen Oberschicht Irlands beispielsweise entschieden gegen jeden Versuch der Tory-Regierung unter Lord Bolingbroke, einen Ausgleich mit den großen katholischen Mächten des Kontinents herbeizuführen. Das hinderte Bolingbroke zwar 1713 nicht daran, den spanischen Erbfolgekrieg im Frieden von Utrecht endgültig zu beenden, doch stießen alle Versuche seiner Regierung, die protestantische Thronfolgeregelung zugunsten einer Restauration der katholischen Stuarts zu ändern, nicht nur in England, sondern ganz besonders auch in Irland, auf entschiedenen Widerstand. Dies umso mehr, als aufgrund der schweren Erkrankung der Königin eine Thronvakanz immer wahrscheinlicher wurde. Zwar versuchte der im Jahre 1713 zum neuen irischen Vizekönig ernannte Herzog von Shrewsbury noch, das im selben Jahr gewählte irische Parlament zu vertagen, um auf diese Weise einen Eingriff in die Sukzessionsdebatte zu verhindern, doch musste er schnell einsehen, dass die irische Legislative um jeden Preis die protestantische Thronfolge unterstützen würde und sich jede Einmischung von der königlichen Regierung, von der königlichen Regierung nahestehenden oder ihr sogar angehörenden Personen verbat. Damit hatte sie zweifellos ein schweres Gewicht in die Waagschale zugunsten der protestantischen Sukzession gelegt und die Entscheidung des britischen Schatzkanzlers erleichtert, nach dem Tode der Königin den nächsten Kandidaten der protestantischen Thronfolge, Kurfürst Georg Ludwig von Hannover, einen Urenkel Jakobs I., zum neuen Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien auszurufen. Der Zeitraum zwischen der Inthronisation Georgs I. und etwa 1750, also Mitte des 18. Jahrhunderts, ist durch eine vergleichsweise ungewöhnliche politische Ruhe und Stabilität überall auf den britischen Inseln gekennzeichnet. In Irland hatten sich die protestantischen Grundherren spätestens nach dem Ausgleich mit London endgültig als führende gesellschaftliche Gruppe etablieren können. Aus einer derart saturierten Position heraus konnten sie es sich nun auch leisten, auf eine allzu harte Verfolgung von Andersdenkenden, wie beispielsweise Katholiken oder Presbyterianern, zu verzichten. Die 50er Jahre des 18. Jahrhunderts sind in Bezug auf das Verhältnis der irischen Katholiken zur protestantischen Herrschaft freilich gekennzeichnet von einem grundlegenden Stimmungsumschwung. Viele irische Katholiken, besonders Angehörige der katholischen Gentry, auch diese gab es noch, und der Kaufmannschaft, begannen, sich mit der Suche nach einer eigenen Identität zu beschäftigen. Dieses neu erwachte Interesse an der eigenen Vergangenheit lässt sich zwar durchaus mit geistesgeschichtlichen Entwicklungen anderswo in Europa vergleichen, doch besaß die irische Variante eine Besonderheit. Die Erinnerung an die eigene keltisch-irische Kultur konnte über eine Befriedigung rein historischer Neugierde hinaus trefflich als Beweis für die Daseinsberechtigung eigener keltisch-irisch-katholischer Werte innerhalb des protestantisch dominierten Irland dienen. Ohne es wissen zu können, eröffneten sie damit eine Debatte, die einige Jahrzehnte später den irischen Nationalismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts maßgeblich mit beeinflussen sollte. Die Suche vieler irischer Katholiken nach einem Arrangement mit der Protestant Ascendancy setzte nicht unbedingt die Akzeptanz des politischen Status quo voraus. Nach wie vor jedoch hofften sie, sich des königlichen Wohlwollens durch die demonstrative Loyalität zur Krone zu versichern und dadurch möglicherweise einen größeren Handlungsspielraum gegenüber den irischen Protestanten zu gewinnen. So boten sie im Jahre 1762, als sich Großbritannien im Siebenjährigen Krieg einer französisch-österreichisch-spanischen Koalition gegenüberstand, der Londoner Regierung die Bildung eines irisch-katholischen Regiments an, das in der Armee des mit Großbritannien verbündeten Portugal kämpfen sollte. Doch die Dubliner Regierung protestierte energisch gegen die Bildung einer bewaffneten papistischen Macht auf irischem Boden und der Plan wurde wieder fallen gelassen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung hin zu Georg III., dessen Regentschaft war von Anfang an mit großen Problemen belastet. Außenpolitisch hatte er zwar mit dem Pariser Frieden einen fulminanten Erfolg erzielt und dem Empire neue überseeische Territorien in Amerika, Afrika und Asien hinzufügen, sowie die britische Seeherrschaft nachdrücklich bestätigen können. Doch in dem Maße, in dem das britische Empire wuchs, vergrößerten sich auch dessen Probleme. Eine Frage, die für den weiteren Verlauf der imperialen Geschichte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein virulent bleiben sollte, wurde, nachdem sie erstmals im Disput der Parlamente von Dublin und Westminster aufgeworfen worden war, in diesen Jahren immer häufiger gestellt. Die Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Reichsgebiete zueinander und zum Mutterland. Besonders intensiv diskutierte man darüber bekanntlich in Nordamerika. Dort hatte der britische Sieg über die Franzosen gleichzeitig die Beseitigung einer jahrelangen Bedrohung der englischen Kolonien bedeutet, die dieser lange Zeit nur dank der militärischen Hilfe durch das Mutterland widerstehen konnten. Nun war die Schutzmacht vor den imperialen Ambitionen Frankreichs überflüssig geworden. Stattdessen gerieten die angloamerikanischen Beziehungen bald in eine tiefe Krise, ausgelöst durch zwei gegensätzliche Entwicklungen beiderseits des Atlantik. In Nordamerika hatte sich wie in Irland ein koloniales Nationalbewusstsein entwickelt. Dieses bestimmte in zunehmendem Maße die Entscheidungen der politisch tragenden Schicht, also in erster Linie der Nachfahren der frühen Siedler, die sich in ihrer Argumentation und in der Definition ihrer politischen Ziele, zumindest zu Beginn der Auseinandersetzung, oftmals am irischen Modell orientiert hatten. Ausgangspunkt des angloamerikanischen Disputs war die Unzufriedenheit in den Kolonien über die Form ihrer Repräsentation im Parlament von Westminster, wo nur eine kleine Gruppe nordamerikanischer Parlamentsabgeordneter vertreten war. Als nun in Großbritannien die Rechnungen aus dem Siebenjährigen Krieg fällig wurden, versuchte die Regierung zunächst, den zusätzlichen Finanzbedarf durch Steuer- und Abgabenerhöhungen zu decken. Die Vertreter und Sprecher der nordamerikanischen Kolonien indes verknüpften nach der Veröffentlichung dieser Absichten ihre Zustimmung dazu mit der Forderung, mit der bekannten Forderung nach verbesserter parlamentarischer Repräsentation. No taxation without representation wurde schnell zum Schlachtruf der frühen Unabhängigkeitskämpfer. Die Antwort aus London ließ nicht lange auf sich warten. In Erinnerung an die Auseinandersetzung mit den kolonialen Nationalisten der irischen Protestant Ascendancy erhielt das britische Parlament per Gesetz die letztendliche Zuständigkeit für die nordamerikanischen Kolonien. Der Text dieses Gesetzes indes war in den entscheidenden Passagen identisch mit einem Gesetz von 1719-20, während das irische Parlament seinerzeit lediglich versucht hatte, dessen Vorschriften durch Missachtung zu unterwandern und letztlich einen Kompromiss mit Westminster erreichen konnte, sollte sich diesmal daran ein Funke entzünden, der nur 10 Jahre später, am 4. Juli 1776, zur Unabhängigkeitserklärung der 13 ehemaligen nordamerikanischen Kolonien Großbritanniens führte. Die wachsenden Spannungen jenseits des Atlantik wurden in Irland aufmerksam verfolgt. Seit dem frühen 18. Jahrhundert war ein steter, wenn auch nicht allzu starker Strom von Emigranten, hauptsächlich aus Ulster, in die nordamerikanischen Kolonien geflossen und hatte auf diese Weise persönliche transatlantische Bindungen entstehen lassen, die entscheidend dazu beitrugen, dass die nordamerikanischen Siedler von vielen Iren als Schicksalsgenossen betrachtet wurden, dies umso mehr, als ihnen die Motive der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung wohl bekannt waren. Seit Ausbruch der Unruhen in den Kolonien hatten daher fast alle gesellschaftlichen Gruppen des Landes Solidaritätsadressen an die Amerikaner verabschiedet. Zahlreiche Zeitungen forderten zudem von der Dubliner Legislative und Exekutive, auf Georg III., seine Regierung und das Parlament von Westminster dahingehend einzuwirken, den Konflikt mit friedlichen Mitteln beizulegen. Es ist jedoch bemerkenswert, denke ich, dass ein aktives irisches Eingreifen zugunsten der rebellierenden Amerikaner kaum gefordert wurde. Im Gegenteil, als sich der Konflikt durch das Eingreifen von Frankreich und Spanien auszuweiten drohte, stellte sich die politische Führung Irlands fast geschlossen hinter die britische Politik. Die Einflüsse des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges auf die irische Wirtschaft, Gesellschaft und Politik waren beträchtlich. Ein im Jahre 1776 verhängtes Exportverbot für Nahrungsmittel ließ nur noch Ausfuhren nach Großbritannien und in die nicht an der Rebellion beteiligten Kolonien zu. Damit versuchte die britische Regierung, die zur Versorgung der Truppen in Nordamerika Nahrungsmittel in großem Umfang einkaufen musste, die Preise so stabil wie möglich zu halten. Viele Produzenten in Irland, über geschrumpfte Gewinnspannen verärgert, protestierten anfangs energisch gegen solche Eingriffe und bezeichneten sie als den verfassungswidrigen Versuch, unliebsame Konkurrenz auszuschalten. Doch waren ihre Sorgen nur teilweise begründet, denn trotz aller Anstrengungen der britischen Regierung ließ die große Nachfrage nach Nahrungsmitteln die Preise kontinuierlich ansteigen, sodass die Absatzeinbußen wieder annähernd ausgeglichen werden konnten. Weit nachhaltigere Auswirkungen hatten die Rufe vieler britischer Grundbesitzer, die protektionistische Maßnahmen gegen irische Produkte zum Schutze der eigenen Erzeugnisse forderten. Sie belebten in Irland die Unabhängigkeitsdebatte neu, die auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Nordamerika für die nächsten Jahre wieder das Grand Thème der heimischen Politik sein sollte. Die Kriegseintritte Frankreichs und Spaniens gaben dieser Debatte zusätzliche Nahrung, denn damit entfielen nun in der Tat zwei traditionell wichtige Absatzmärkte für irische Güter fast völlig. Auch begannen sich kriegsbedingte Absatzschwierigkeiten von Textilien in den nordamerikanischen Kolonien bei den irischen Produzenten bemerkbar zu machen, die dort bislang gute Umsätze getätigt hatten. Landwirtschaft und Textilgewerbe, also die beiden am stärksten von der nun einsetzenden Wirtschaftsrezession betroffenen Branchen, bildeten das Rückgrat des irischen Wirtschaftssystems mit der anteilig höchsten Beschäftigungsrate im ausgehenden 18. Jahrhundert. Eine unmittelbare Folge des Zusammenbruchs dieser Exportmärkte war ein Verlust von Arbeitsplätzen, was wiederum zu einer Verstärkung der sozialen Spannungen im Lande führte, die nun wenigstens für eine Weile nicht mehr durch verstärkte Immigration nach Nordamerika abgebaut werden konnten. Darüber hinaus mehrten sich im irischen Parlament wieder die Stimmen, die unverblümt die völlige irische Unabhängigkeit forderten. Sie sammelten sich um eine ursprünglich eher lose Verbindung von protestantischen Abgeordneten kolonial-nationaler Provenienz, die sich selbst den Namen Patriots gegeben hatte. Die Argumente, die sie benutzten, waren durchaus fundiert, hatte doch die britische Regierung in den vergangenen Jahren mehrfach heimische Interessen irischen Wünschen vorgezogen. Gleichzeitig jedoch keine Zweifel an der Entschlossenheit aufkommen lassen, die Fäden politischer Macht in Irland auch künftig fest in eigenen Händen halten zu wollen. Im Umkehrschluss folgerten nun viele Angehörige der Protestant Ascendancy in Irland, dass die irische Unabhängigkeit die beste Voraussetzung für eine wirklich gedeihliche Zusammenarbeit mit Großbritannien sein würde. Diese wurde selbst nicht in Frage gestellt, sondern als Grundlage der eigenen politischen Macht vorbehaltlos anerkannt. Prominentester Wortführer dieser Gruppe war der 1775 zum Führer der Patriots gewählte Unterhausabgeordnete Henry Grattan. Der Kriegsverlauf lieferte den irischen Patrioten zusätzliche Argumente und förderte nachhaltig die Verbreitung ihrer politischen Ideen. Seit Ausbruch der Unruhen in den amerikanischen Kolonien, also seit Beginn der 1770er Jahre, waren ständig Truppen aus Irland abgezogen worden. Dies schien durchaus vertretbar gewesen zu sein, da sich die innenpolitischen Verhältnisse des Landes wesentlich stabilisiert hatten und auch die irischen Katholiken offensichtlich den Status quo akzeptierten. Doch der Kriegseintritt Frankreichs und Spaniens änderte die strategische Lage Irlands und Britanniens grundlegend, beiderseits der irischen See, erwachten lang vergessene Invasionsängste neu. Um einen wirkungsvollen Schutz vor Überfällen von außen zu haben und über einen ausreichend großen Sicherheitsapparat im Falle von inneren Unruhen verfügen zu können, wurden mindestens 12.000 Soldaten benötigt. Im Jahre 1778 standen jedoch nur noch etwa 8.000 Mann in Irland unter Waffen. Die Gefahr einer Landung französischer Truppen in Großbritannien oder Irland war durchaus gegeben, zumal sich die meisten Einheiten der britischen Flotte in Übersee befanden und Frankreich wenigstens zeitweilig die Seeherrschaft im Kanalgebiet und in der irischen See wiedererlangt hatte. Auch operierten in diesen Jahren einige amerikanische Kaperschiffe in den Gewässern rund um Irland, die dort relativ ungestört und erfolgreich Jagd auf britische Handelsschiffe machten. Die protestantischen Grundherren reagierten diesmal ungewöhnlich schnell auf die Herausforderung. Da die Regierung in Dublin nicht mehr über genügend Truppen verfügte, um die Küstenverteidigung aus eigener Kraft sicherzustellen, entstanden innerhalb weniger Wochen überall im Lande, größtenteils aus privater Initiative der jeweiligen regionalen Magnaten oder kleinerer Gruppen von Grundbesitzern, bewaffnete Milizverbände. Bei den Angehörigen dieser Verbände handelte es sich überwiegend um Freiwillige aus den Reihen der Pächter und der Kaufmannschaft. Sie nannten sich daher schlicht Volunteers, Freiwillige. Die Regierung stand der Entstehung von privaten bewaffneten Verbänden zunächst sehr skeptisch gegenüber. Doch mussten sich Parlament und Vizekönig bald der Macht des Faktischen, in diesem Fall den militärischen Sicherheitserwägungen, beugen und die Volunteers als offizielle Hilfstruppen für die regulären Einheiten anerkennen. Das fast ausnahmslos protestantische Offizierskorps der Freiwilligenverbände entstammte zumeist der Gentry, also dem niederen Adel, während Unteroffiziere und Mannschaften überwiegend Landpächter, Kaufleute und Handwerker, also allesamt Angehörige der damaligen Mittelklasse waren. Obwohl die katholische Bevölkerung mehrfach versucht hatte, ihre Loyalität zum Staat zu beweisen, schreckten die meisten protestantischen Grundherren noch immer vor einer Aufnahme von katholischen Freiwilligen zurück, abgesehen davon, dass sich viele Katholiken eine Mitgliedschaft bei den Volunteers gar nicht leisten konnten, da diese für ihre Ausrüstung und Verpflegung selber aufkommen mussten. So blieben die Angehörigen der Ascendancy überwiegend unter sich. Doch da in den Corps die sozial einflussreichsten Schichten vertreten waren, wurde die Mitgliedschaft in einem der Corps schnell zur gesellschaftlichen Ehrensache. Damit entwickelte die Protestant Ascendancy binnen weniger Jahre ein Instrument, das nicht nur meinungsbildend war, sondern das aufgrund seiner Bewaffnung und seiner gesellschaftlichen Funktion diese Meinung im außerparlamentarischen Raum Irlands nachdrücklich und effektiv zum Ausdruck bringen konnte. Da der Verlauf des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges zudem den Einsatz immer neuer Truppen verlangte, verfügten die Protestanten mit den Volunteers Anfang der 1780er Jahre darüber hinaus über die einzige effektive militärische Kraft in Irland, die im Jahre 1782 landesweit bereits über 100.000 Mitglieder zählte. Sie verkörperten die Enttäuschung weiter Teile der Bevölkerung über die politischen Verhältnisse der Zeit, besonders über die Abhängigkeit des Irischen vom britischen Parlament. Die britische Regierung und der Vizekönig in Dublin hatten keine andere Wahl. Sie mussten die neu entstandene außerparlamentarische Kraft in Irland zur Kenntnis nehmen, wollten sie nicht riskieren, dass die Spannungen kulminierten und die Unzufriedenheit der kolonialen Nationalisten Irlands in eine Unabhängigkeitsbewegung nach amerikanischem Vorbild mündete. Angesichts des britischen Engagements jenseits des Atlantik reichten die Heimattruppen bei weitem nicht aus, um der neuen Herausforderung erfolgreich mit militärischen Mitteln begegnen zu können. Schon ungewöhnlich früh, zu Beginn des Jahres 1779, hatten Beobachter des politischen Geschehens in Irland das britische Kabinett auf die Gefahren hingewiesen, die sich aus der Existenz der Volunteers ergeben konnten, und dringend eine Änderung der Irlandpolitik Londons angemahnt. Zunächst schien man dort den Ernst des Problems noch nicht erkannt zu haben, denn obwohl die irische Frage in den nächsten Monaten mehrfach auf der Tagesordnung beider Häuser des Parlaments stand, wurde keine Entscheidung gefällt. Stattdessen erhielt der Vizekönig den Auftrag, eine detaillierte Schilderung der irischen ökonomischen Probleme vorzulegen. Wenn du nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Der gewünschte Bericht entstand im Verlauf des Sommers unter Beteiligung einer Reihe von hochrangigen Politikern sowie einigen Wirtschaftsfachleuten. Das Ergebnis konnte niemanden überraschen. Die irische Wirtschaft wurde als unterentwickelt und krisenanfällig beschrieben. Dieser Zustand als Folge des britischen Protektionismus dargestellt und als einziger Ausweg aus der Krise die sofortige Rücknahme aller Handelsbeschränkungen empfohlen, die seit Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges über Irland verhängt worden waren. Doch auch nach der Vorlage der Studie im Spätsommer des Jahres zögerte die britische Regierung immer noch, eine Entscheidung in dieser Frage zu treffen. Erst nachdem das irische Parlament Ende Oktober, Anfang November zusammentrat und zeitgleich in Dublin fast 1.000 Angehörige des regionalen Volontierkorps durch die Straßen marschierten, um den Forderungen nach Aufhebung der Handelsbeschränkungen Nachdruck zu verleihen, und nachdem einige Tage später eine aufgebrachte Schar Dubliner Handwerker nur mühsam vor dem Sturm auf den Amtssitz eines hohen Regierungsbeamten zurückgehalten werden konnte, lenkte das britische Kabinett ein. Im Winter 1779-80 legte die Regierung in London im Parlament einen Gesetzesentwurf vor, der die Aufhebung aller Handelsrestriktionen im Rahmen des Empire für irische Kaufleute vorsah. Ohne größeren Widerstand passierte dieser Entwurf beide Häuser und konnte bereits am 24. Februar 1780 in Kraft treten. Damit waren zwar die unmittelbaren Krisensymptome ausgeräumt, doch zur selben Zeit, als das irische Parlament die Aufhebung der Handelsbeschränkungen begrüßte, wurden dort bereits Stimmen laut, die weitergehende politische Rechte, ja sogar die vollständige Unabhängigkeit Irlands forderten. Einer der Wortführer dieser Gruppe war der bereits erwähnte Sprecher der Patriots, Henry Grattan, der das Anliegen seiner Fraktion mit großem rhetorischen Geschick vertrat. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass sowohl Grattan als auch die meisten seiner Parteigänger der historischen Rolle, die das, wie es öfter hieß, stolze und einige irische Volk mit einer fraglos traurigen Vergangenheit, dafür aber einer umso größeren Zukunft, als unabhängiges Volk in der europäischen Völkerfamilie spielen werde, besondere Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn die Rhetorik hier sicherlich die politische Realität aus den Augen verloren hatte, schließlich trennten trotz einiger zwischenzeitlich erfolgter Erleichterung immer noch eine Reihe von Gesetzen, die protestantischen von den katholischen Iren, sodass von einem einigen Volk sicher noch nicht ausgegangen werden konnte, war die Tendenz unverkennbar. Die entschiedeneren Kolonialnationalisten in Irland gaben sich nicht mehr mit wirtschaftlichen Erleichterungen zufrieden, sondern sie verlangten weitergehende politische Zugeständnisse, die dem Königreich Irland möglichst umfassende konstitutionelle Rechte einräumen sollten. Die britische Regierung war sich der Gefahr einer irischen Sezession durchaus bewusst, glaubte jedoch zunächst, den offensichtlichen inneririschen Dissens noch aussitzen zu können. Doch war die bloße Hinhaltetaktik zweifellos das denkbar ungeeignetste Mittel, um mit Aussicht auf Erfolg einer politischen Strömung zu begegnen, die vielleicht im Dubliner Parlament noch umstritten sein mochte, die sich indessen der Bevölkerung mehrheitlich durchgesetzt hatte. In den Folgejahren wurde daher eine Reihe von Reformmaßnahmen durchgeführt, die in Irland überwiegend wohlwollend, zum Teil sogar begeistert aufgenommen wurden. Schließlich deutete manches darauf hin, dass nunmehr alle Wünsche nach politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit in Erfüllung gegangen seien. Dieser Eindruck wurde durch die Einrichtung eines eigenen irischen Postwesens und einer irischen Nationalbank noch unterstrichen. Doch trotz der weitreichenden Zugeständnisse besaß London nach wie vor erhebliche, wenn auch überwiegend informelle Mitspracherechte in irischen Fragen. Zwar war es nun das verbriefte Exklusivrecht des Parlaments in Dublin, Gesetze für Irland zu erlassen, doch Rechtswirksamkeit erhielten sie erst durch das Siegel des britischen Lordkanzlers, der wiederum vor der Besiegelung die Zustimmung des britischen Kabinetts einholen musste. Ferner wurden der Vizekönig und sein Stellvertreter nach wie vor von der Krone ernannt und gehörten auch nach 1782 der jeweiligen britischen Regierung an. Trotz dieser offensichtlichen Defizite war die Mehrheit der irischen Parlamentarier jedoch mit dem Erreichten zufrieden. Schließlich konnte man der britischen Krone nun Loyalitätsadressen zukommen lassen, ohne einen Gesichtsverlust im Lande fürchten zu müssen. Auch war es weiterhin möglich, an dem im Einzelfall oftmals durchaus profitablen Patronagesystem der Krone teilzuhaben. Skeptischer wurden die Zugeständnisse Londons von der politischen Kraft bewertet, die den Reformprozess eigentlich erst in Gang gesetzt hatte. In den Reihen der Volunteers war die Neudefinition des anglo-irischen Verhältnisses im Allgemeinen und die Arbeit des Dubliner Parlaments sowie das irische Wahlsystem im Besonderen schon verhältnismäßig früh auf Kritik gestoßen. So fand sich im Herbst 1784 in Dublin ein Reformkonvent zusammen, dessen Teilnehmer in ihrem Abschlussmanifest an prominenter Stelle das Wahlrecht für die römisch-katholischen Brüder forderten, ohne allerdings die Daseinsberechtigung der protestantischen Regierung in Zweifel zu ziehen. Damit handelte es sich bei diesem Konvent meines Wissens um die erste größere öffentliche und mehrheitlich protestantische Veranstaltung des 18. Jahrhunderts, auf der ansatzweise der Ruf nach immer noch eingeschränkter katholischer Gleichberechtigung laut wurde. Die öffentliche Forderung nach katholischem Wahlrecht war zwar im Oktober 1784 noch ungewöhnlich, jedoch bei näherer Betrachtung der Entwicklung des protestantisch-katholischen Verhältnisses seit 1760 durchaus konsequent. Seinerzeit war eine Vereinigung von katholischen Honoratioren ins Leben gerufen worden, die unter dem unauffälligen Namen Catholic Committee, katholisches Komitee, die Aufgabe hatte, nötigenfalls in langwieriger Überzeugungsarbeit die protestantische Regierung davon zu überzeugen, dass die antikatholische Gesetzgebung der irischen Regierung nicht nur archaisch und vollkommen überflüssig war, sondern darüber hinaus die ökonomische Entwicklung des Landes erheblich behinderte. Ihre Arbeit blieb nicht fruchtlos. Der erste Catholic Relief Act, also Gesetz zur katholischen Erleichterung oder Besserstellung, war im Jahre 1778 auf dem Höhepunkt des Anglo-Amerikanischen Krieges erlassen worden. Damit wollte die britische Regierung vor dem Hintergrund der äußeren Gefährdung einen Beitrag zum Abbau sozialer Spannungen leisten. Obwohl sich viele Mitglieder des Parlaments massiv gegen jedes Zugeständnis an Katholiken gewehrt hatten, nahm die Vorlage doch mit einer letztlich unerwartet klaren Mehrheit alle parlamentarischen Hürden. Schon damals waren die weiteren Erleichterungen in Aussicht gestellt worden, die dann 4 Jahre später folgen sollten. Damit hatte sich die soziale Stellung der Katholiken im protestantischen Irland erheblich verbessert, ohne dass sie allerdings bereits vollkommene Gleichberechtigung erreicht hätten. So besaßen sie beispielsweise nach wie vor nicht das Recht auf den Besuch einer irischen Universität, verfügten nicht über das aktive oder passive Wahlrecht und mussten auch sonst noch eine Reihe von Benachteiligungen im Vergleich mit ihren protestantischen Landsleuten ertragen. Dennoch, die 80er Jahre des 18. Jahrhunderts waren für die anglo-irischen Beziehungen trotz aller Reformansätze, Reformen und Veränderungen ein relativ ruhiges Jahrzehnt. In Irland wie in Großbritannien schien der Wunsch nach einer Atempause zur Erholung von den stürmischen Ereignissen, die den äußeren Rahmen ebenso wie die inneren Strukturen des Empire so nachhaltig verändert hatten, das politische Leitmotiv dieser Jahre zu sein. Dennoch blieben viele Fragen, besonders in Bezug auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, offen. Die Wellen, die die revolutionären Entwicklungen in Frankreich schlagen ließ, trieben freilich auch in Irland die Frage nach einer Neudefinition des irischen Selbstverständnisses schneller als bislang voran. Möglicherweise dort aufgrund der jahrhundertealten guten familiären, religiösen, kulturellen und ökonomischen franko-irischen Beziehungen sogar noch schneller und radikaler als in anderen Teilen des Kontinents. Auch auf der irischen Insel lösten sie eine heftige Debatte über politische Grundsatzfragen aus, in denen die liberalen Kräfte nach Analogien zwischen den französischen Ereignissen und der glorreichen Revolution suchten, während die Konservativen eher vor den Gefahren eines völligen Zusammenbruchs staatlicher Autorität warnten. Man denke an Edmund Burke. Erneut wurden Rufe nach einer Parlamentsreform laut, die nur durch eine enge Zusammenarbeit der irischen Katholiken und der radikalen Protestanten erreicht werden könne. Das entsprach den Ansichten vieler aufgeklärter Liberaler und radikaler Protestanten in Irland. Sie wurden gleichfalls von den Führern der organisierten Katholiken nachdrücklich begrüßt. Die Gründung der Society of United Irishmen, der Gesellschaft der Vereinten Iren, am 9. November 1791 hat in diesem Zusammenhang eine landesweite Signalwirkung. Binnen Jahresfrist entstanden vergleichbare Vereinigungen in einer Reihe von weiteren Städten, die zusammengenommen den Grundstock für ein Netzwerk von Gesellschaften bildeten, in denen sich reformwillige Iren beider Konfessionen zusammenfanden, um gemeinsam den Weg Irlands in die nationale Unabhängigkeit vorzubereiten. Ihre Mitglieder waren zumeist Angehörige der Gentry und des städtischen Bürgertums. Sie verstanden die Vereinigung als politische Debattierclubs, die gleichzeitig meinungsbildend wirkten und als politische Pressure Groups die Gesellschaft beeinflussen konnten. So wäre, wenn es nach den Vereinigten Iren gegangen wäre, letztlich dem irischen Parlament keine Wahl geblieben, als den gewünschten Reformen zuzustimmen. Dazu zählten neben der angestrebten Parlamentsreform die Abschaffung des Zehntrechts, die Senkung der Staatsausgaben, niedrigere Besteuerung sowie die Einführung eines verbesserten Grundschulwesens. Die Regierung reagierte darauf mit einer wenig originellen Mischung aus Zugeständnissen und Repressionen und verkannte dabei, dass nach langen Jahren relativer Stabilität der Reformprozess in Irland binnen kurzem eine brisante Gemengelage aus divergierenden politischen und sozialen Interessen hatte entstehen lassen. Zwar verfügten die liberalen Abgeordneten um Henry Grattan noch nach wie vor über großen Einfluss im Parlament, doch ihre Bereitschaft zu weiteren Konzessionen an die Katholiken und zu einer moderaten Parlamentsreform, mit denen sie einen gesamtgesellschaftlichen Konsens erreichen wollten, stieß auf wachsende Kritik beiderseits der irischen See. In London weckten seit Anfang 1794 vertrauliche Hinweise auf Kontakte zwischen den United Irishmen und Repräsentanten des revolutionären Frankreichs alte Invasionsängste zu neuem Leben. In Irland, besonders im ländlichen Ulster, verfolgten Protestanten mit Sorge den wachsenden katholischen Einfluss. Zwischenzeitlich hatten sich die politischen Ziele ebenso wie die Organisationsstrukturen der United Irishmen erheblich verändert. Sie mussten erkennen, dass weder die Regierung in Dublin noch Regierung Krone oder Parlament in London bereit waren, auf ihre umfassenden Reformpläne einzugehen. Stattdessen strebten sie nun die Errichtung einer irischen Republik an, die mit französischer Hilfe erfolgen sollte. Unter dem Druck des neuen Versammlungsgesetzes von 1793 war es nicht mehr möglich gewesen, nach bewährten Muster Versammlungen abzuhalten, auf denen die Ziele öffentlich diskutiert und dadurch in der Bevölkerung verbreitet werden konnten. Stattdessen kam es im Sommer 1795 zu einer Verschmelzung von United Irishmen und Defenders, das war eine weitere Milizorganisation, sodass die radikalen Republikaner Irlands nun auch über einen eigenen paramilitärischen Apparat verfügten und in Verbindung mit dem Pariser Direktorium eine Landungsoperation französischer Truppen im irischen Nordwesten planten. Auch wenn diese Operation, genau genommen gab es zwei Landungsversuche, letztlich kläglich scheiterten, zogen die britische Regierung und die Dubliner Administration daraus energische Konsequenzen. Der Durchbruch der französischen Flotte hatte die Mängel des bisherigen Blockadesystems der kontinentalen Häfen offengelegt. Die Admiralität in London reagierte rasch und verstärkte die für die Blockade eingesetzten Schiffseinheiten sowie deren Taktik so nachhaltig, dass die französische Marine die britischen Inseln bis zur endgültigen Niederlage Napoleons nicht mehr unmittelbar bedrohen konnte. Und dennoch, auch wenn die politischen Entwicklungen und Verwicklungen nach Ausbruch der Französischen Revolution zwischenzeitlich das irische Problem überlagert hatten, trat es angesichts einer drohenden, pointiert antibritischen, franco-irischen Republikanerallianz nun umso deutlicher wieder hervor. Doch auch wenn vor dem Hintergrund der zurückliegenden Ereignisse die Notwendigkeit einer engen anglo-irischen Kooperation in Sicherheitsfragen von den meisten Angehörigen des Dubliner Parlaments nicht bestritten wurde, wenn diese die Kooperation darüber hinaus auch aus ökonomischen Erwägungen gar nicht in Frage stellen wollten, stand die weitaus größte Mehrheit des irischen Parlaments dem Vollzug einer Union, und dieses wurde jetzt wieder thematisiert, also der Auflösung einer eigenständigen irischen Legislative, ablehnend gegenüber. Sicher, Premierminister Pitt besaß einige Verbündete jenseits der irischen See, besonders unter den konservativen Protestanten, die sich von einer Union einen verbesserten Schutz protestantischer Privilegien erhofften. Schließlich hätten sich die Protestanten dann nicht mehr in einer Minderheitenposition befunden, sondern wären wie die Mehrheit der Bevölkerung Angehörige der Staatskirche Großbritanniens und Irlands gewesen. Auch sprachen viele ökonomische Argumente für die Vereinigung der beiden Königreiche, wäre es unter einem einheitlichen staatlichen Dach doch beispielsweise für viele potenzielle britische Investoren leichter gewesen, ihr Geld auch in Irland anzulegen, was fraglos zu einer Verbesserung des irischen Lebensstandards beigetragen hätte. Doch war dies im Dubliner Parlament noch die Meinung einer, wenn auch starken Minderheit, die Mehrheit, das stand spätestens im Februar 1799 fest, als das irische Parlament erstmals das Für und Wider einer Union mit Großbritannien erörterte, teilte diese Meinung nicht, denn der Entwurf wurde mit 109 zu 104 Stimmen abgelehnt. Charles Cornwallis, seit 1798 Vizekönig in Irland, erhielt daher vom Premierminister den Auftrag, nachhaltige Überzeugungsarbeit zu leisten und, wenn diese keinen Erfolg haben sollte, nötigenfalls auch mit großzügigen Geldmitteln und der Aussicht auf weitere persönliche Vorteile, um Unterstützung für die Unionspläne zu werben. Erste Zielgruppe dabei waren natürlich die Abgeordneten des irischen Parlaments. Doch darüber hinaus galt es, sich möglichst große Unterstützung durch die Bevölkerung zu versichern, von der man sich nachhaltige Rückwirkung auf die Haltung der Parlamentarier erhoffte. Dies jedoch wussten auch die entschiedenen Unionsgegner, sodass beide Gruppen mit beträchtlichem Aufwand die Bürger des Landes über die Vor- und Nachteile eines Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland informierten. In großem Umfang nutzten sie dabei die vorhandenen Publikationsorgane sowie Flugblätter und Plakate. Daneben boten sie allen Interessierten die Gelegenheit, sich auf Versammlungen und anderen öffentlichen Veranstaltungen zu informieren. Die Wirkung dieser Kampagnen war zweifellos groß. Dennoch sind auch nur annähernd zuverlässige Schätzungen ihres tatsächlichen Wirkungsgrades nicht möglich. Dazu waren die Einflüsse regionaler, sozialer oder ökonomischer Partikularinteressen zu unterschiedlich. Lediglich einige allgemeine Stimmungstrends sind anhand von zeitgenössischen Stimmungsberichten und anderer Aufzeichnungen nachvollziehbar. So scheinen sich die Bürger Dublins um die herausragende Rolle der Stadt als Metropole eines eigenen Königreichs besorgt, mehrheitlich gegen eine Union ausgesprochen zu haben, während die Stimmung in Cork und Belfast in dieser Frage eher geteilt war. Hier beeinflussten offensichtlich Überlegungen über die Vor- und Nachteile einer engeren ökonomischen Kooperation das Stimmungsbild. Die Protestanten waren in der Unionsfrage tief gespalten, während viele Anhänger der Staatskirche die Sicherheit zu schätzen wussten, die ihnen im Rahmen eines Vereinigten Königreichs geboten werden konnte, fürchteten die Presbyterianer mehrheitlich den Verlust von Handlungsfreiheiten, die sich im Laufe der Zeit in ihren Hauptsiedlungsgebieten vorwiegend im irischen Norden und Nordosten erstritten hatten. Auf den ersten Blick erstaunlich sind die überlieferten katholischen Reaktionen. Einmal abgesehen von den wenigen Radikalrepublikanern, die die Aufstände des Sommers 1798 und die anschließenden Verfolgungen durch die Staatsmacht überlebt hatten, und ferner abgesehen von einigen engagierten Anhängern des liberalen nationalen Kurses Henry Grattans waren die Ansichten in der Unionsfrage durchaus differenziert. Offenbar stießen die Hinweise des Vizekönigs auf Gewährung völliger Gleichberechtigung nach Verabschiedung des Unionsgesetzes gerade bei vielen kirchlichen Würdenträgern auf großes Interesse. Bei ihnen waren die Erinnerungen an die Ausschreitungen gegen katholische Priester im revolutionären Frankreich noch in sehr guter Erinnerung, die Tausenden das Leben gekostet hatten. Angesichts der immer noch virulenten Bedrohung der britischen Inseln durch Frankreich schien die relative Sicherheit im Rahmen eines gestärkten Großbritannien mit möglicher Aussicht auf die Gleichberechtigung eine bessere Perspektive zu bieten als die relative Unsicherheit in einem revolutionär-republikanischen System. Andere Mittel mussten zur Umstimmung der Abgeordneten angewendet werden, da der Entwurf der Unionsakte im Unterhaus 100 von 658 im Oberhaus 32 Sitze für die Repräsentanten Irlands vorsah, bedeutete dies für 3 von 4 Mitgliedern der beiden irischen Häuser des Parlaments zunächst den Abschied von der Tätigkeit als Parlamentarier. Auch wenn sich nur wenige der Betroffenen von solchen Überlegungen leiten ließen, erlaubten die knappen Mehrheitsverhältnisse kein Risiko. Der Vizekönig und seine Bevollmächtigten prüften jeden Einzelfall, garantierten stets die soziale Absicherung und in besonders hartnäckigen Fällen sogar noch einen Profit für den Fall, dass die Unionsakte angenommen werden würde. Es gab also bei dem Verfahren um das anglo-irische Unionsgesetz einige Fälle von Bestechung. Allerdings muss rückblickend festgestellt werden, dass sich die meisten Abgeordneten des Dubliner Parlaments bei ihrer Entscheidung für oder gegen das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland letztlich doch in erster Linie von ihrer Überzeugung leiten ließen, sodass die Abstimmungsergebnisse der zweiten 118-73 und dritten Lesung 158-87 in etwa die tatsächlichen Meinungsverhältnisse im Parlament repräsentierten. Dafür spricht auch das Tempo, mit dem man in Irland nach Inkrafttreten der Unionsakte am 1. Januar 1801 wieder zur politischen Tagesordnung überging und mit dem sich die neuen Abgeordneten in Westminster in ihren Rollen zurechtfanden. Sogar der eloquenteste irische Nationalist Henry Grattan resignierte und ließ sich im Jahre 1805 in das britische Unterhaus wählen. Es gab auch Proteste gegen die Union, die zum Teil in gewalttätigen Ausschreitungen gipfelten, doch hatten die Sicherheitsmaßnahmen, die nach dem Aufstandsjahr 1798 durchgeführt worden waren, ihre Wirkung nicht verfehlt. Die United Irishmen waren faktisch zerschlagen, das vormals so effektive Untergrundkommunikationssystem funktionierte nicht mehr. Es blieb der irischen Nationalgeschichtsschreibung überlassen, das Pantheon der republikanischen Helden des ausgehenden 18. Jahrhunderts zu füllen, ihre Namen im Gedächtnis zu behalten und gut 100 Jahre später unter anderen politischen Vorzeichen eine andere Generation von irischen Nationalisten an ihre Ideale erinnern zu lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Kölner Historiker Jürgen Elwart im Rahmen der Göttinger Ringvorlesung zur Formierung der Anglo-Schottisch-Irischen Union im 18. Jahrhundert. In der kommenden Woche hören Sie an dieser Stelle den britischen Historiker Stephen Conway über die Personalunion.